Schönen guten Abend. Ich habe mich nach zwei Dingen erkundigt vorher. Das eine ist, ich habe gehört, Vorarlberger sind grundsätzlich per Du, so bin ich es jetzt auch, obwohl ich kein Vorarlberger bin. Und das zweite ist, darf ich das Sakko ausziehen? Es ist ein heißes Thema heute und ich merke es dann spätestens in einer Viertelstunde. Ich bin jetzt fast 72, das heißt seit 7 Jahren in Pension und habe vor, innerhalb der nächsten 5 Jahren dann auch in den Ruhestand zu treten. Praktisch heißt das, dass ich noch als Konsulent unterwegs bin für einige Firmen, schreibe noch jährlich so meine 3 bis 5 Patente für die, damit sie was Neues haben. Und unterrichte noch auf der Fachhochschule in Wels Polymerchemie. Und damit ist auch schon meine Passion geklärt. Ich bin mit Leib und Seele Chemiker und hat sich eben im Laufe der Zeit auf die Polymer, das heißt die Kunststoffchemie, verschlagen. Und glaube ich, dass ich mich dort halbwegs auskenne. Das ist aber auch der Zugang, den ich habe. Das ist hier nur eine Drohkulisse. Ich habe heute keine einzige Folie. Das ist für morgen, denn morgen wird's. Das heutige Thema ist einfach. Das morgige ist etwas schwieriger. Daher erlaube ich mir den Luxus, allein das Wort sprechen zu lassen. Das hat auch seine Geschichte, nämlich auch zum Beispiel in der Fachhochschule. Ich habe da immer im sechsten Semester Polymerchemie mit den Studenten. Es sind keine großen Gruppen, 15 bis 20, also gerade angenehm. Und ich schocke sie immer gleich bei der ersten Vorlesung. Also kurze Vorstellung, wer ich bin, was ich gemacht habe. Ich war Entwicklungsleiter in einem Kunststoffwerk jahrzehntelang, komme also aus der Praxis. Und sie bekommen erstens keine Skripten. Sind sie schon mal schockiert, weil sie gedacht haben, bisher, es war nur ein Irrtum. Denn normalerweise kriegen sie ein halbes Jahr vorher das Skriptum, von mir haben sie nichts bekommen. Das haben sie gedacht, es ist ein Irrtum. Nein, es ist kein Irrtum, sie kriegen keine Skriptum. Zweitens, es gibt auch keine Folien oder sowas. Also wir arbeiten allein auf der Tafel. Also ich auf der Tafel und sie schreiben mit. Ich kann mir schlecht Namen merken, darum weiß ich meist nicht, wie meine Studenten heißen. Also nicht wirklich. Ich kann sie nicht zuordnen, ich kenne den Namen zwar, aber ich weiß nicht, wer ist, in der Regel. Aber ich garantiere Ihnen, sage, wenn Sie da sind, die 30 bis 45 Stunden, dann gibt es nachher eine Klausur, dann kann ich Ihnen mehr oder weniger garantieren, dass Sie durchkommen. Nicht, weil Sie auch da waren, einfach nur Anwesenheit, es gibt ja keine Anwesenheitspflicht bei Studenten, aber dann, ich vertraue darauf, dass ich Ihnen das vermitteln kann, was Sie brauchen dazu. Wenn nicht, dann wird es schwierig werden. Jetzt bemerken die nicht, dass ich sie nicht bei Namen kenne, gibt ja auch keine Anwesenheitsliste, aber wie alle haben sie einfach die Gewohnheit, immer am selben Platz zu sitzen. Jetzt brauche ich nur schauen, aha, der Platz ist heute leer, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Der ist leer und bei der Klausur mache ich mir dann eine Zeichnung, der ist der und so weiter. Wenn es dann abgibt, notiere ich mir den Namen dazu, das ist alles, was ich brauche. Und ja, so läuft's. Und darum würde ich Sie bitten, heute auch aufmerksam dazuzuhören. Es gibt keine Klausur, höchstens vor Ihnen selber. Und ich möchte, was ich Ihnen heute versuche nahezubringen, möchte ich Ihnen nur die Prinzipien erklären. Es geht nicht darum, dass Sie das nachher wiederholen können. Das erwarte ich gar nicht, ist auch gar nicht notwendig. Sondern, dass Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Und das sind 3 verschiedene Vorträge, die natürlich eine gemeinsame Klammer haben, nämlich den Anfang. Und die unterschiedlichen, natürlich drastisch unterschiedlichen Inhalt haben, aber doch zusammengehören. Und darum würde ich Sie bitten, zum Gesamtverständnis alle 3 Vorträge zu besuchen. Sie machen mir hier keinen Gefallen, aber Ihnen selber sicher einen. Wenn Sie in eine Kirche kommen und Sie sind jetzt in eine, oder ihr seid, Entschuldige, wer in eine Kirche kommt, muss gegenwärtig sein und gewärtig sein, dass er natürlich auch dass über den Glauben oder über die Bibel und solche Dinge die Rede ist, ist ja klar, oder nicht? Und ich gestehe natürlich überall, nicht nur hier, dass ich ein praktizierender Christ bin. Und das ist mir deswegen wichtig, das immer wieder einmal zu sagen, weil ich ja auf der einen Seite sehr auf die Logik poche und sage, in vielen Bereichen, man muss das Problem logisch angehen. Also ich habe nicht sehr viel Freude mit unlogischen Dingen. Das heißt nicht, dass es immer wissenschaftlich begründbar ist. Also es gibt viele Glaubensdinge, aber auch Glaube muss logisch sein. Das ist mein Ansatz. Muss ein geschlossenes Bild ergeben, nicht einfach irgendwelche Fantastereien, die völlig im luftleeren Raum stehen. Und womit ich auch nichts oder wenig anfangen kann, ist Dummheit. Mit Dummheit meine ich nicht uninformiert. Das ist ein Mangel, den man ja beheben kann. Man kann ja, wenn man etwas nicht weiß, kann man sich informieren oder man kann sich informieren lassen oder man hört ihm einfach etwas Neues. Man muss ja nicht alles wissen. Kein Mensch weiß alles. Nicht einmal einen Bruchteil wissen wir. Aber mit Dummheit meine ich zum Beispiel, wenn sich ein, haben wir gehabt, vielleicht jetzt noch, aber, nein, jetzt glaube ich nicht, aber wir hatten ja vor kurzem noch einen Finanzminister, der gebrüstet hat, dass er mit Steuern sich überhaupt nicht auskennt. Also das ist für mich die pure Dummheit. Der sich noch brüstet damit oder irgendwelche hohe Persönlichkeiten, die sagen, aber mit Mathematik habe ich überhaupt nichts am Hut. Also wer nicht rechnen kann, in einem gewissen Alter, nicht addieren kann mehr, fällt für mich unter Dummheit. Also mit solchen Leuten kann ich wenig anfangen, aber gerade weil sie nicht dazugehören, sind sie ja hier. So, was mich am Christentum fasziniert ist, dass es eine Buchreligion ist. Buchreligion, es gibt drei Buchreligionen, das ist also das Judentum mit der Tora, im Wesentlichen die fünf Bücher Mose, oder ein bisschen erweitert, was wir heute als Altes Testament bezeichnen. Dann gibt es das Christentum mit der gesamten Bibel, Altes und Neues Testament, und dann gibt es den Islam mit dem Koran. Das sind die drei Buchreligionen und die sind deswegen interessant, weil sich die ja auf ein schriftliches Wort festgelegt haben. Also nicht einfach nur nebulos irgendwelche Werke, Aufsätze und so weiter, sondern weil das ja eine Fixierung ist. Und das ist mir von der Logik her einfach sympathisch. Dass es da Auslegungen gibt, ist eine andere Sache. Aber darum ist es mir sehr sympathisch. Und alle diese drei Buchreligionen, aber zumindest Judentum, logischerweise, und Christentum, haben ein Buch, das sie als Wort Gottes bezeichnen und meinen damit, ich gehe davon aus, das ist nicht einfach nur eine leere Bezeichnung, meinen damit, das ist das geoffenbarte Wort Gottes und damit eine Verpflichtung zur Wahrheit. Sonst ist es sinnlos. Wenn das Wort Gottes nicht Wahrheit ist, brauche ich es nicht. Was soll das? Es muss also, wenn ich das als Wort Gottes ansehe, muss es wahr sein, sonst ist es bedeutungslos. Und diese beiden Buchreligionen, Christentum und Judentum, beginnen beide mit dem Wort oder mit dem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. So beginnt die Bibel und manche, die schon die Bibel durchgelesen haben, kommen auch nicht sehr viel weiter und hören dann bald einmal auf. Aber den Satz kennt wahrscheinlich jeder, der begonnen hat, die Bibel von vorne bis hinten zu lesen. Den letzten weniger, aber den ersten kennt jeder. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir haben also hier vier Begriffe. Das ist Gott, Anfang, Himmel, Erde, die durch das Wort schaffen, schuf, verklammert sind. Und ich möchte heute im Wesentlichen einen Begriff nur herausnehmen, nämlich den Anfang. Was ist der Anfang? Für den Naturwissenschaftler ist das eine zentrale Frage, was ist der Anfang? Denn immer wenn etwas beginnt, taucht automatisch die Frage auf, und was war vorher? Oder? geht gar nicht anders. Ohne dass man es will, stellt man sich diese Frage bewusst oder intuitiv. Was war vorher? Und ein Naturwissenschaftler, der die Vorherfrage nicht beantworten kann oder will, aber meistens nicht kann, steht irgendwie dumm da. Und daher hat sich eingebürgert, in der Naturwissenschaft bevorzugt, dass man nicht gerne hat, wenn etwas einen Anfang hat. Man sieht viel besser Zyklen. Das ist viel sympathischer. Es ist so eine ständige Wiederkehr. Wir finden das übrigens auch in der Bibel im Alten Testament, wo der weise König Salomo schreibt, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Es ist immer wieder Wiederkehr. Es gibt ja auch solche Zyklen. Vom Zitronensäurezyklus in der Zelle bis zum CO2-Zyklus in der Atmosphäre und vom weiblichen Menstruationszyklus bis zu weiß ich was, gibt's ja Modezyklen und so weiter. Die gibt's ja wirklich. Aber wenn es um den Anfang geht, wirklich, was war das Erste, wie hat's begonnen? Himmel, Erde, Menschen, was immer. Dann wird's heikel, denn da taucht dann eben, wie gesagt, die Frage auf, was war vorher? Und damit sind wir schon eigentlich direkt beim Thema, was ist denn mit Anfang gemeint? Was ist mit Anfang gemeint? Eines steht fest, zumindest so wie es hier geschrieben steht, was immer am Anfang passiert ist, Gott war schon da. Denn wenn am Anfang, oder wie es im Original heißt, im Anfang Gott Himmel und Erde schuf, dann heißt das, dass Gott schon da war und alles dann in der Folge passiert. Grundsätzlich, man muss das jetzt nicht glauben, aber wie es geschrieben steht, einfach so. Was kann einen Anfang haben? Dass der Raum, die Materie, die Zeit, die Gesetze, ich weiß nicht, ob Ihnen noch was einfällt, irgend so etwas könnte einen Anfang haben. Beginnen wir vielleicht beim naheliegendsten, nämlich beim Anfang der Zeit. Anfang der Zeit. Auf den ersten Blick kommt uns, darum habe ich das auch so gesagt, naheliegend vor, denn irgendwie Zeit scheint nicht endlos zu sein. Zeit wiederholt sich nicht. Also das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Also der Zeit trauen wir am ehesten einen Anfang zu. Andererseits, wenn ich hier Newton zitiere, 1687 hat er ein sehr treffendes Wort geschrieben, die absolute, nämlich die wahre mathematische Zeit, verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig, ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand. Ja? Also, die absolute, die mathematische Zeit verfließt an sich und weil sie eben diese Natur hat, gleichförmig ohne Bezug zu irgendeinem äußeren Gegenstand. Die Zeit fließt einfach dahin und das ist genau das, was wir auch empfinden. Oder? Freilich, es wird durch unsere subjektive Sichtweise haben wir oft den Eindruck, Zeit vergeht rascher oder weniger rasch, aber das spielt sich in uns im Gehirn ab, nicht mit der Zeit. Die Zeit läuft auf die Millisekunde immer gleich ab. Also Zeit läuft einfach dahin und das Bild der fließenden Zeit ist nicht schlecht, also das ist wie ein Fluss, der treibt einfach so dahin und wir sind halt so eingebettet irgendwie in die Zeit und wir messen aufgrund dieser Gleichförmigkeit auch die Zeit, wir können sie sehr genau einteilen in Tage und Jahre und Jahrhunderte und Sekunden und Millisekunden und Pikosekunden, was immer wir wollen, wir können uns darauf verlassen, wir stehen ja, man heute nicht mehr so wie früher, aber staunend davor, mit welcher Präzision heute zum Beispiel eine Sonnenfinsternis vorausgesagt wird. Da wird gesagt, um 11.37 Uhr, 10 Sekunden beginnt der Eintritt des Mondes in den Schatten, also bildet den Schatten und so weiter. Auf die Sekunde genau sagt man das schon Jahrzehnte voraus. Das geht auch, weil das so gleichmäßig ist. Und wir messen an sich die Veränderungen innerhalb der Zeit. Dann kam, das hat Jahrhunderte gegolten und entspricht, wie gesagt, unserem Empfinden, dem natürlichen Empfinden. Dann kam Albert Einstein. Ein Beamter am Berner Patentamt. Er war dort Sachbearbeiter für Physik. Ich weiß nicht, wer mit Patent sich ein bisschen auskennt, aber bei den Patentämtern gibt es eben dann Sachbearbeiter, denn es kommen ja eine Menge unterschiedlichster Patente zur Anmeldung, die dann gesichtet werden müssen und beurteilt werden müssen, von der Landwirtschaft bis zur Chemie und von der Mathematik, Physik bis alles Mögliche kann man ja patentieren. Und er war für physikalische Patente zuständig. Wir befinden uns jetzt im Jahre 1905 etwa, also Beginn des 20. Jahrhunderts. Er sitzt im Patentamt in Bern, zuständig für Physik, und es kommt kaum etwas. Weil, und das war für ihn nicht überraschend, weil es in der Physik nichts mehr zum Erfinden gab, meinte er. Alles, was so wirklich tief physikalisch war, damit meine ich beispielsweise heute einen Laser oder sowas. Also nicht ein Lasergerät, sondern das Phänomen des Lasers, dieses Verstärkung des Lichtes. Das war weit weg, nicht einmal erkennbar am Horizont, dass so etwas je möglich werden würde. Und alles, was man so physikalische Phänomene, kannte man alle. Man kannte alle. Und er war sich klar, da wird kaum was Neues kommen. Und darum hat er sich einfach fatisiert. Und hat in seiner Stube, in seiner Beamtenstube, da am Patentamt, hat er halt zum Nachdenken begonnen, weil er Zeit gehabt hat. Effektiv Zeit gehabt, Beamter halt. Ja, damals, meine ich. Und da kommt ihm etwas in den Sinn, was ein Problem darstellt, ein physikalisches Problem. Nämlich, er hat sich Gedanken über das Licht gemacht. Und das wusste man zur damaligen Zeit. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Also Wellenbewegung eines elektromagnetischen Feldes, und bei einer Welle, da spricht man dann von der Frequenz, das heißt, wie viele solcher Zyklen pro Sekunde es da gibt. Unser Wechselstrom beispielsweise hat eine Frequenz von 50 Hertz, in dem Fall, das Hertz ist die Einheit für die Frequenz, also 50 Mal pro Sekunde geht das. Da gibt, wir kennen aber so Begriffe wie Gigahertz und Megahertz und so, nicht? Also vom Rundfunk, und also 10.000 oder 10 Millionen so Schwingungen und so weiter. Beziehungsweise das Gegenstück dazu ist die Wellenlänge. Also wie groß ist so eine Welle? Wieder, ist ja klar, wieder pro Sekunde, wenn es da 50 sind, ist die Welle so groß. Und wenn es 100.000 sind, ist sie natürlich entsprechend klein. Das ist einfach das Gegenstück, zwei Seiten einer Medaille, die Frequenz und die Wellenlänge. Und man wusste damals einfach, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Und das sichtbare Licht, also hatte eine Wellenlänge von 300, würden wir heute sagen, 300 bis 800 Nanometer, also ganz klein. Und dann gibt es noch ein bisschen größere Wellen, kommen wir dann zur Wärme, das ist das Infrarot, da geht es dann in Wärme über, beziehungsweise kleinere, beim Violett ist die kürzeste, 300 Nanometer, 200 Nanometer, dann wird es noch feiner, und das wissen wir schon, Wärme ist für den Menschen eher nicht problematisch, wenn es nicht keine Hitze wird, ja. Aber Wärme an sich ist kein Problem, aber UV ist ein Problem. Das heißt, je kürzer die Wellenlänge wird, desto problematischer und desto gefährlicher wird es. Und dann noch kürzer sind dann bei sich die Röntgenwellen, und dann kommen die kosmischen, man spricht oft auch von Strahlen, ist aber nicht ganz richtig, eigentlich sind es immer Wellen. Das wusste man, aber es war ein neues Phänomen aufgetaucht, das heute sehr viel genutzt wird, nämlich man konnte beim Bestrahlen von, sage ich auch schon Bestrahlen, bei der Einwirkung von Lichtwellen, sage ich einmal, auf bestimmte chemische Substanzen, damals war es Tellur, heute ist es polykristallines Silizium, elektrischen Strom erzeugt. Das heißt, man konnte Licht in Strom umwandeln. Und das geht prinzipiell, ich gehe jetzt nicht auf Details ein, das geht prinzipiell nicht mit einer Welle, sondern das geht nur mit Teilchen. Also manches kann man mit einer Welle machen, manches müssen Teilchen sein. Kann man sich ja vorstellen, nicht? Also mit ein Stein, den ich ins Wasser werfe, ist keine Welle, das ist ein Teilchen und dann entsteht eine Welle. Und so sind das einfach zwei Welten. Das eine sind die Teilchen, was immer das für Teilchen sein, Atomkerne oder Elektronen oder was immer. Und das andere sind Wellen, das ist ja nur Bewegung. Und das Licht war eine Welle. Alles Interferenz und alles, was man da messen konnte, es war eine Welle. Aber die Umwandlung von Licht in elektrischen Strom ist mit Wellen prinzipiell nicht erklärbar. Dort müssen es Teilchen sein. Und jetzt ist er auf die verwegene Idee gekommen und hat sich ausgedacht einmal nur, Licht könnte gleichzeitig eine Welle und ein Teilchen sein. Das ist ein derartig absurder Gedanke auf den ersten Blick, dass man sich sagt, also der ist wahnsinnig. Das gibt's nicht, man kann nicht, es geht nicht. Entweder oder. Aber er sagte, es muss so sein, denn auf der einen Seite verhält sich Licht wie eine Welle in tausenden Versuchen, auf der anderen Seite gibt es Phänomene, die mit einer Welle nicht erklärbar sind. Das müssen also Teilchen sein. Folglich, oder wir reden über etwas anderes oder denken komplett falsch, muss Licht wie ein Januskopf zwei Gesichter haben, die in zwei Richtungen schauen. Und er hat diesen Gedanken sehr verfestigt, hat sich dann mit dem Licht noch weiter beschäftigt und ist dann zum Schluss gekommen, also dass Licht etwas ganz Besonderes ist, dass zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit die höchste denkbare Geschwindigkeit ist, die es überhaupt gibt. Also schneller als Lichtgeschwindigkeit gibt's nichts. Lichtgeschwindigkeit, die kann man heute ganz genau messen. Das sind, ich sage Ihnen die genaue Zahl, 299.792.458 Meter pro Sekunde. Praktisch 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber man weiß bis auf den Meter genau pro Sekunde. So genau kann man heute messen. Aber für uns reicht es 300.000 Kilometer pro Sekunde. So schnell ist das Licht und schneller geht nichts. Das ist auch ein verwegener Gedanke, denn normalerweise würde man sagen, ein bisschen schneller geht immer, oder? Ich meine, das ist unser Empfinden beim Autofahren, beim Radfahren, beim Laufen. Ein bisschen schneller geht immer. Das heißt, es gibt eine absolute Höchstgeschwindigkeit. Das ist absurd, oder? Würde man sich denken. Aber er kam aufgrund verschiedener Überlegungen zu dem Schluss, die Lichtgeschwindigkeit ist etwas Absolutes. Absolutes. Wenn das aber Teilchen sind, dann ergibt sich daraus wieder ein Problem, nämlich wenn Teilchen mit so einer absolut hohen Geschwindigkeit fliegen, dann müssen sie auch wieder aufgrund theoretischer Überlegungen unendlich schwer sein. Jetzt kann man Licht aber wiegen und das wiegt überhaupt nichts, nämlich wirklich nichts, null. Licht hat kein Gewicht. Es passt also vorne und hinten nicht zusammen. Die eine Seite, wenn man hierher schaut, stimmt alles. Wenn man hierher schaut, stimmt auch alles. Wenn man es zusammensetzt, passt überhaupt nichts. Und daraus, ich möchte hier nur die Problematik skizzieren, vor der Einstein gestanden ist und die Physik damals. Völlig etwas Neues. Daraus ist dann die Relativitätstheorie entstanden und die spezielle Relativitätstheorie, die diese ganzen Phänomene umfasst hat. Und wofür hat Einstein dann den Nobelpreis erhalten? Für den Photovoltaikeffekt, nicht für die Relativitätstheorie. Warum? Weil die war so revolutionär, dass sich das Nobelpreiskomitee sagte, entweder er hat recht, dann gehört ihm zwei Nobelpreise, oder er hat Unrecht, dann blamieren wir uns. Jetzt geben wir ihm den Preis für den photovoltaischen Effekt, also Umwandlung von Licht in elektrische Energie, für die Erklärung dafür. Das kann man nachweisen, meinte aber die Relativitätstheorie. Politische Entscheidung. Gibt es angeblich heute auch noch. Also er hat den Preis dafür bekommen, und was wir von der Relativitätstheorie wissen, ist jetzt, oder brauchen für den heutigen Abend, ist Folgendes. Also wie gesagt, Lichtgeschwindigkeit ist absolut. Die Lichtenergie wird nicht in der, ich sage es jetzt ganz vereinfacht, nicht in der Wellenform weitergegeben, sondern in der Teilchenform. Also die Lichtenergie wird auch in Partikel, also in Teilmengen freigegeben, also nicht fließend, sondern zack, zack, so wie Teilchen sind, eben stückweise. Und diese Stücke nennt man Quanten. Und Quantentheorie und Quantenphysik und Quantenelektrodynamik und so weiter, es ist ein ganz modernes Forschungsthema heute mit skurrilen Ergebnissen, die aber wahr sind. Muss man einfach sagen, die sind wahr. Da gibt es eben, dass sich zum Beispiel zwei Photonen, die können durch Kilometer entfernt sein voneinander, also zwei so Lichtteilchen, verhalten sich aber wie eines. Wenn man das eine verändert, verändert sich das andere Kilometerentfernung automatisch mit. Österreicher sind da führend, Zeilinger und Zoller in Innsbruck und so weiter. Also ungeheure Phänomene. Feynman, der später dann den Nobelpreis erhalten hat für Quantenelektrodynamik, hat gesagt, wenn einer sagt, er kennt sich aus, er versteht die Quantendynamik, der lügt. Er hat den Nobelpreis dafür bekommen, war einer der wenigen, der es wahrscheinlich am ehesten verstanden hat. Also das ist wirklich eine ganz skurrile Sache, aber es ist die Wahrheit, es hilft nichts. Also Lichtgeschwindigkeit absolut, Lichtenergie wird in Quanten, also in Paketen abgegeben, und das, was uns am allergeläufigsten ist, ist die EMC-Quadratformel, diese prägnante, extrem kurze Formel, die besagt, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. E ist gleich M mal C zum Quadrat. Nachdem C, die Lichtgeschwindigkeit, ein sehr hoher Wert ist, 300.000 oder 300 Millionen Meter pro Sekunde, ein sehr hoher Wert ist, und das zum Quadrat, was ergibt sich daraus, auch für Nicht-Mathematiker? Die Umwandlung von Masse in Energie führt zu ungeheuren Energiemengen. Wenig Masse mit sehr großer Zahl Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat multipliziert, ergibt natürlich sehr viel Energie. Und Einstein war es, der die Konsequenzen daraus erkannt hat, und er hat, inzwischen befinden wir uns dann schon im Anblick des Zweiten Weltkrieges, zum Teil dann schon darinnen, er war es dann, der dem amerikanischen Präsidenten den berühmten Brief geschrieben hat, ich würde Ihnen empfehlen, dieser Tatsache näher zu treten, denn wenn es gelingt, Energie zu gewinnen durch Umwandlung von Masse, da werden ungeheure Energiemengen frei. Und er meinte damit das, was wir heute als Atomenergie bezeichnen. Das hat mit chemischer Energie überhaupt nichts zu tun, das ist eine komplett andere Energie. Man hat eben einfach, oder Einstein hat das gemeinsam mit Rutherford und anderen Vorkämpfern erkannt, dass beim radioaktiven Zerfall von Uran, von Radium, von Thorium, verschiedenen Isotopen, dass hier einfach ein Stück, ein ganz kleines Quäntchen Masse am Ende fehlt. Bei jeder chemischen Reaktion ist auf das Atom genau vorher und nachher dasselbe da. H2 verbrennt mit O zu H2O, und da sind nachher genauso viele Wasserstoffatome und Sauerstoffatome da wie vorher. Da geht nicht eines verloren. Also bei der Chemie, das ist das ein Grundgesetz, von dem wir annehmen, dass es fürs ganze Weltall gilt, Erhaltungssatz der Materie. Kann man nicht diskutieren darüber. Beim radioaktiven Zerfall ist es anders. Ein Element geht in ein anderes über, aber nicht vollständig, sondern es bleibt etwas Masse geht ab, und das wird in Energie verwandelt. in eine riesige Energie. Und wenn man das noch steuern kann, dann, und die Folge war dem dann leider nicht zuerst das Atomkraftwerk, das heißt leider, sondern eben die Atombombe, die eine völlig neue Dimension eröffnet hat. Sie kennen ja die Bezeichnung Sprengkraft, zum Beispiel eine kleine, so wie es auf Hiroshima gefallen oder abgeworfen wurde, 20 Kilotonnen. Was meint man damit? Sehr harmlos, klingt ja harmlos. 20 Kilotonnen sind 20.000 Tonnen herkömmlicher TNT-Sprengstoff. Das heißt, diese Bombe war vielleicht 30 Kilo schwer, davon aber 28 Kilo wahrscheinlich oder was, oder vielleicht war es 200 Kilo schwer, ich weiß es nicht, aber 90% für die Ummantelung und vielleicht 6 Kilo Plutonium, die andere Uran-235 und ein Bruchteil davon, wenige Gramm davon, sind in Materie sind in Energie umgewandelt worden und hatten diese Kraft. Das heißt, eine Bombe, die kleine Bombe, in der es letztlich um, sagen wir, 5 Kilo Uran ging, hatte eine Sprengkraft von 20.000 Tonnen anderem Sprengstoff. Das heißt, die Dimensionen. Wasserstoffbombe dann noch einmal ums Tausendfache größer. Megatonnen. Also Millionen Tonnen. Das waren die Konsequenzen daraus. Aber es hat sich auch gezeigt, und das geht dann auch auf diese, also dort ist es dann ziemlich aktuell und modern geworden, man kann mit dieser konstanten Lichtgeschwindigkeit, kann man auch sehr sinnvoll, sehr große Entfernungen darstellen. Damit Sie wissen, was ich meine. Der Mond ist in einer Entfernung von etwa 400.000 Kilometer von der Erde. Ist immer manchmal näher, ein bisschen weiter, aber im Schnitt. Wie lange braucht also das Licht vom Mond zu uns? 1,3 Sekunden. Ja, 1,3 Sekunden. Das heißt, ich kann sagen, der Mond ist 400.000 Kilometer entfernt, oder ich sage, läuft auf dasselbe hinaus, er ist 1,3 Lichtsekunden entfernt. Die Sonne ist von uns circa 150 Millionen Kilometer entfernt, im Schnitt, ja. Ich kann aber auch sagen, 8,3 Lichtminuten. Das heißt, das Licht braucht von der Sonne zu uns 8,3 Minuten. Das sind Fakten. Da braucht man nicht diskutieren, das ist einfach so. Das ist bewiesen. Beim Mond kann man es ja sogar mit Reflektoren machen. Man kann einen Laserimpuls schicken, nach nicht ganz 3 Sekunden kommt, wird es reflektiert. Also das ist, da fährt der Zug drüber, das stimmt einfach. Oder zum Neptun, unser entferntester Planet, der ist bereits 4,17 Lichtstunden entfernt. Das heißt, das Licht vom Neptun braucht gute vier Stunden, um zu uns zu kommen. Wenn wir also eine Sonde haben, die in Neptun-Entfernung, Voyager, gibt ja manche, die sind noch deutlich weiter entfernt, wenn die ein Manöver ausführen müssen, weil wir Menschen uns das einbilden, die müssen irgendeine Kurve machen, ist ja gleich was, oder irgendetwas machen, und wir senden hier einen Impuls, dann dauert das 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, bis das überhaupt ankommt, das Funksignal. Also, welche technischen Probleme sich daraus ergeben, und dann kommt die Meldung zurück, das heißt, mit dem Befehlsempfang, ja, gemacht oder nicht gegangen, 10 Stunden später weiß man, ist es gegangen oder nicht. Also, Sie sehen daraus die Probleme, die sich für unsere läppische Raumfahrt da ergeben. Die nächste Sonne innerhalb unserer Milchstraße, der nächste Stern, der wie eine Sonne ist, ist bereits 4,2 Lichtjahre entfernt. 4,2 Lichtjahr. Ein Lichtjahr sind 9,5 Billionen Kilometer. Also, wir kommen da mit den Nullen nicht mehr zurecht, drum drückt man das jetzt in Lichtjahren aus, weil es einfach viel einfacher ist. Vergisst freilich, na vergisst nicht, aber für uns, die wir nicht mit so großen Zahlen üblicherweise gewohnt sind zu rechnen und wo uns auch dann allmählich das Vorstellungsvermögen fehlt, heißt das, dass wir die Relation damit einfach ein bisschen verlieren. Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Ganz schön groß, oder? Also der Durchmesser unserer Milchstraße ist 100.000 Lichtjahre. Licht vom einem Ende zum anderen, dieser Scheibe, braucht 100.000 Jahre. Die nächste Milchstraße, also die nächste Galaxis, ist der Andromeda-Nebel, hat eine Entfernung von 2,4 bis 2,7 Millionen Lichtjahren. Wir können jetzt so staunend davor stehen, das ist auf jeden Fall wahr, das sind Fakten. Untertitel, Sie haben es ja gehört, wir reden heute über Fakten. Morgen nicht, heute reden wir über Fakten. Das sind Fakten, das ist Beleg und beweisbar alles. Da gibt es auch keinen Irrtum. Das heißt, das kommt uns bei der Sonne noch relativ einfach vor. Wenn wir auf die Sonne schauen, dann sehen wir die Sonne, wie sie vor 8,3 Minuten ausgesehen hat, oder? Nicht, wie sie jetzt aussieht, sondern das Licht, das Bild, das wir sehen, hat vor 8,3 Minuten gestimmt. Geht so. Das heißt, wir sehen grundsätzlich immer nur in die Vergangenheit. Auch wenn ich dich anschaue, sehe ich nicht, wie du jetzt ausschaust, sondern vor einem winzigen Augenblick davor, weil das Licht ja ein bisschen Zeit braucht. Auf diese Entfernungen oder Richtung Mond oder so spielt das keine Rolle, eine Sekunde auf oder ab, oder? Aber wenn das eben so in Lichtjahre und Jahrtausende geht und Jahrmillionen geht, dann heißt das ja, wir sehen den Andromeda-Nebel und den können wir mit einem Fernrohr beobachten, das ist keine Kunst, ja? Dann sehen wir den Andromeda-Nebel, wie er vor 2,4 Millionen Jahren ausgesehen hat. Ob wir es wollen oder nicht, es ist so. Und so können wir das jetzt immer weiter denken und verfolgen und kommen dann zu den heute entferntesten Lichtpunkten, das sind alles dann Galaxien oder Galaxienhaufen, also Ansammlungen von Galaxien, die natürlich aus der Ferne wie nebeneinander ausschauen. In Wirklichkeit sind sie voneinander wieder mehrere Millionen Lichtjahre entfernt. Das heute entfernteste Objekt, das man kennt, ist etwa, also das heißt BX442 vom 20. Juli 2012, ist 13,7 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das heißt, wenn wir das heute sehen oder detektieren, blicken wir 13,7 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zurück. Das sind Fakten. Und jetzt stehen wir da als Gläubige an das Buch und lesen: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Und dann sprach, ich verkürze jetzt, und er sprach: Gott, es werde Licht, und da war das Abend und morgen der erste Tag. Wann war das? Lassen wir die Frage noch offen. Jetzt kommt noch eine Merkwürdigkeit dazu. Diese Galaxienhaufen, also jede Galaxis, Milchstraße und Andromeda-Nebel und vielleicht noch 10.000 andere oder 1.000 andere solcher Galaxien bilden zusammen einen Galaxienhaufen, den wir natürlich gar nicht ausmachen können in unserer Nähe sozusagen, sondern erst die weit entfernten merken wir, die können zusammen. Logisch. Die entfernen sich voneinander in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Von wenn sie relativ nahe sind, ungefähr mit 72 Kilometer pro Sekunde, also herunter bis 72 Kilometer pro Sekunde und hinauf bis zu 2/3 der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, das Universum dehnt sich aus, lässt sich alles messen. Rotverschiebung, Dopplerverschiebung, alles physikalisch einwandfrei. Lässt sich messen. Woher nimmt das Universum die Kraft dazu? Nein, nicht die Kraft, die Energie dazu. So Frage. Denn Expansion erfordert Energie. Das hilft nichts. Anziehung ist, meinetwegen geht noch, das wäre Gravitation, Anziehungskraft. Da wird Energie frei. Aber Expansion kostet Energie. In den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also 1940, 44, 45, die Älteren werden sich noch erinnern, vielleicht auch die Jüngeren, ja, also ich kann mich auch noch erinnern, ich bin schon bei den Älteren, meine Güte. Na wirklich, es passiert mir jetzt öfter, dass ich glaube, ich bin viel jünger. Also ich und meine Generation können sich noch erinnern an die sogenannten Volksempfänger. Ja, das waren diese schwarzen Radios, die mehr gerauscht haben als Empfang geboten haben. Das waren so die ersten Radioempfänger. Ich entsinne mich auch noch, habe ich selber noch, allerdings war ich da wirklich noch ein Bub, habe ich noch Detektoren gebaut und so, und zuerst mit Kristallen und dann mit Dioden und so weiter. Also war meine Leidenschaft damals, hätte ich auch überlegt, auf dem Sektor tätig zu werden, ist aber dann anders gekommen. Aber um diese Zeit, also wo es bei uns die ersten Radioempfänger gegeben hat, ja, also weit weg von UKW und, also ganz andere Welt. Da hat ein gewisser Professor Penzias in den USA mit seinem Kollegen eine Antenne einfach auf den Himmel, in die Richtung Himmel gehalten, wo nichts war, also nicht irgendwie auf einem Berg, sondern einfach da hinauf. Und er hat Signale empfangen. Einfach, aber nicht gerichtete, sondern einfach so ein Rauschen. War damals nicht unüblich, weil bei uns haben auch die Volksempfänger gerauscht. Aber der hatte natürlich schon bessere im Labor. Hat dann rauscht. Ist in den ganzen USA herumgefahren, überall hat es gerauscht. Hat andere Kontinente besucht, Südamerika, Europa. Überall hat es gerauscht, überall das gleiche Rauschen. Jetzt gibt's nur zwei Möglichkeiten der Erklärung. Das eine ist, das ist einfach ein technisches Gebrechen dieses Empfängers, der einfach ein Rauschen verursacht, was immer, Schaltkreise sind nicht in Ordnung oder was immer das ist. Das ist die eine Möglichkeit. Oder dieses Rauschen ist in alle Richtungen, nach Norden, Süden, Osten, Westen, oben, unten, im gesamten Weltall, ist überall gleich und hat. Und es kommt von dort wirklich etwas. Es kommt was. Es ist nicht ein mechanischer oder elektromechanischer Defekt, elektronischer Defekt, sondern da kommt wirklich etwas. Aber was? Aber was? Aber es war nicht strukturiert, sondern einfach nur ein Rauschen. Und er war dann derjenige, der auf die Idee gekommen ist, das könnte das sogenannte Wärmerauschen sein. Denn Wärme, habe ich eingangs schon gesagt, ist auch eine mechanische Welle. Auch eine Frequenz, eben etwas größer als die Licht, also langwelliger als das Licht. 800, 900, 1000 Nanometer. Das heißt, er hat einmal nur geschlossen oder vermutet, war Theorie, das Weltall, überall, wo er es probiert hat, überall dasselbe, das Weltall hat eine gewisse Wärmestrahlung. Das kommt uns jetzt gar nicht seltsam vor, warum nicht? War aber seltsam, denn man dachte, im Weltraum ist es absolut kalt. Dort gibt es keine Wärme. Gibt es eine tiefste Temperatur? So wie, also höhere Geschwindigkeit, höchste, es gibt nur eine höchste Lichtgeschwindigkeit. Gibt es eine tiefste Temperatur? Richtig gescheit. Warum? Ich meine, es ist, Naturwissenschaft fragt mich immer warum. Minus 273,16 Grad ist wirklich die tiefstmögliche Temperatur. Da gibt es noch ein paar Stellen dahinter noch, aber das stimmt schon. Warum ist das so? Weil Wärme nichts anderes ist als Bewegung. Und wenn sich etwas nicht mehr bewegt, weniger wie nicht bewegen, geht's nicht. Man kann nicht noch stillstehender stehen wie stillstehen. Geht nicht. Ja? Also irgendwann hört die Bewegung auf und das ist dann die tiefstmögliche Temperatur und das ist wirklich minus 273,16 Grad. Und man dachte, das kannte man schon, man dachte im Weltraum, nicht in der Nähe der Sonne, aber so Universum, hat es überall diese minus 273 Grad, weil es einfach kalt ist. Woher soll denn das kommen? Und jetzt haben die das umgerechnet, diese Vermutung in einer Rechenoperation realisiert und festgestellt, das Weltall ist nicht minus 273 Grad kalt, sondern 2,7 Grad warm, Kelvin warm. Also nicht 273,16, sondern eben 271,4 Grad nur. Also 2,7 Grad nach unten haben noch gefehlt. Also Spurwärme war noch da. Jetzt braucht man nur 1 und 1 zusammenzuzählen. Vielleicht ist es nicht für uns jetzt so geläufig, aber wenn das Universum expandiert, und das ist so, dann verbraucht es Energie und diese Energie ist die Wärmeenergie, die im gesamten Weltall zur Verfügung steht. Aber sie ist nicht mehr groß, oder? Sondern nicht mehr ganz weg, dann steht's. Ja, dann steht nichts mehr zur Verfügung zur Expansion. Der Gedanke ist nicht so abwegig, wir kennen das alle aus unserem Haushalt, dass bei der Expansion Kälte entsteht, oder Kälte entsteht nicht, Wärme wird verbraucht. Was wir empfinden als Kälte entsteht. Wie, glauben Sie, macht man flüssige Luft? Flüssige Luft siedet bei minus 180 Grad, sage ich mal so, ja, circa. Nein, minus 96, Entschuldigung, Sauerstoff, minus 96 Grad. Also circa minus 100 Grad. Normalerweise, wenn man etwas abkühlen will, dann gibt man es in etwas noch Kälteres hinein, nicht? Wenn man Eis machen will, gibt man Wasser, was man da zusammenrührt mit Zucker und Sahne, gibt es in den Kühlschrank. Das Tiefkühlfach. Das hat minus 18 Grad und dann kühlt es herunter und dann hat es halt auch, dann schleust es mal minus 17 oder 18 Grad und dann hat man das Eis. Wo hat man eine Kältequelle auf unserer Erde, wo man Luft verflüssigen kann, die bei minus 100 Grad erst flüssig wird? Wie kühlt man es? Was passiert bei der Kompression? Da wird es warm. Hat jeder schon bemerkt, wenn ein Rad aufpumpt, wird die Pumpe warm, oder? Eindeutig, kann man sofort, merkt man sofort. Also bei der Expansion wird es warm, bei der Komprimation wird es warm, das ist immer in der Physik so, beim Gegenteil passiert das Gegenteil. Bei der Expansion wird es kalt. Man macht flüssige Luft so, man komprimiert Luft auf 1000 Bar, großen Druck, wird brennheiß, 400 Grad, kühlt das ab mit ganz normalem Wasser auf Raumtemperatur, auf 10 Grad und entspannt es dann. Lässt es aus, entspannt es und die Wärme, die man vorher abgeführt hat mit dem Wasser, wird jetzt verbraucht, das heißt, das Ganze kühlt ab und wenn man das ein-, zweimal macht, kriegt man flüssige Luft. Durch Komprimation und Expansion. Das Wissen, der Joule-Thomson-Effekt, haben sich Penzias gesagt und seine Mitarbeiter, da brauchen wir jetzt wirklich nur eins und eins zusammenzuzählen. Wenn sich das Universum expandiert, das ist messbar, und es hat jetzt 2,7 Grad Kelvin, also eine Spurwärme ist noch da, drehen wir doch den Prozess einmal um, gedanklich. Wir lassen das Ganze zusammen, nicht expandieren, sondern das Universum zieht sich zusammen. Was passiert dann? Gedanklich. Gedanklich. Was würde passieren? Ohne dass Sie jetzt Physiker sind und Mathematiker. Nur aufgrund dessen, was ich Ihnen heute gesagt habe. Es wird kleiner und heißer. Größer und kälter, kleiner und heißer. Überhaupt keine Frage. Braucht man kein Nobelpreisträger sein. Ist nur die Idee muss man haben. Die Idee muss man haben. Also, wenn man es zusammenzieht, wird es kleiner und heißer und heißer. Und wenn man diesen Gedanken jetzt konsequent fortführt und sagt, es war einmal, Hypothese, es war einmal alles beisammen auf einem ganz kleinen Punkt. Und dann war's unendlich klein und unendlich heiß. Ja? So unendlich war es wieder nicht. Ich kann euch die Zahlen sagen. Wie groß war das Volumen? Das Planck'sche Volumen, 4, sagen wir rund 4 mal 10 hoch minus 5 Kubikmeter. Was heißt das? 0,104 Nullen und dann ein Vierer Kubikmeter. Klein. Wirklich klein. Das ist kein Punkt, das ist kein Pünktchen mehr. Nur Idee, ein Nanometer, also heute so Nanotechnik, nicht? Also so ungefähr tausendstel eines Haardurchmessers. Das ist ein Nuller und dann 8 Nullen. Wir reden hier von 104 Nullen. Ja? Also unendlich klein. Gerade noch mathematisch fassbar, aber von sichtbar oder so, sagen wir, meilenweit entfernt. Unendlich klein. Wie heiß war das Ganze? Kann man alles ausrechnen. Die Temperatur, die Planck'sche Temperatur hat betragen 1,5, sagen wir, runde es auf, mal 10 hoch 32 Grad Kelvin. Also Grad. Was heißt das? Ein Einser, dann ein Vierer und dann 31 Nullen Grad Celsius. Also nicht eine Million, das wären 6 Nullen, eine Milliarde wären 9 Nullen, eine Billion wären 12 Nullen, eine Billiarde 15 Nullen, eine Trillion 18 Nullen und so weiter, Quadrillion 24 Nullen. Nein, wir reden hier von 31 Nullen. Dass wir wissen, wovon wir reden. Also ganz klein, unendlich heiß, na nicht unendlich, aber Planck'sche Temperatur. Und es war natürlich das gesamte Gewicht des gesamten Weltalls da drinnen. Logisch. Gedanklich. Wir machen nur ein Gedankenexperiment. Also, nicht die Expansion, sondern jetzt alles zusammen. Und dieser Gedanke hat den Physikern so gefallen, dass sie gesagt haben, so war's. So hat es begonnen. Das ist der Anfang. Am Anfang war alles in einer unheimlich kleinen, ich habe die Zahlen genannt, heißen, Punkt ist viel zu groß, also unendlich klein, so gut wie nichts. Aber unendlich schwer, nicht unendlich, so viel wie das Weltall eben wiegt. Das Weltall wiegt, nicht unsere Erde, das Weltall wiegt. So war's. Es war alles beisammen und dann ist es in einer unheimlich kurzen Zeit, die kann ich euch auch noch sagen, die habe ich auch noch geschrieben. Planck'sche Zeit. Ha. Ja, 10 hoch minus 43 Sekunden. Also 1er und 42 Nullen, dann kommt da wieder ein 1er, ein Nuller, dann kommen 42 Nullen, dann kommt der 1er. Sekunden. Wenig Zeit. Ist das Weltall entstanden. Und als man das im Fernsehen so propagiert hat, hat ein Reporter gesagt, das war der Urknall. Also in unheimlich kurzer Zeit ist das gesamte Weltall aus praktisch nichts vom Volumen her entstanden. Wann? Wenigstens vor diesen 13,5 5,7 Milliarden Jahren, denn so weit sehen wir in der Vergangenheit zurück. Ist ja unbestritten. Ist ja unbestritten. Und ist auch unbestritten. Was sagen wir dazu? Wo wir, oder ich rede mal nur für mich, wo ich an Glaube an das Buch als Wort Gottes ist gleich Wahrheit. Mir gefällt der Gedanke extrem. Besser kann man es, glaube ich, überhaupt nicht beschreiben. Denn was sagt die Physik? Vor sehr langer Zeit, ob das jetzt 13 oder 20 oder 30 Milliarden Jahren waren, ist mir völlig gleichgültig. Lang. Im Anfang eben. In einem Augenblick ist aus nichts alles geworden. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Steht irgendwas Ähnliches in der Bibel? Dass in einem Augenblick aus nichts alles geworden ist. Penzias, von dem ich gesagt habe, der diese Hintergrundstrahlung entdeckt hat, der hat den Nobelpreis dafür bekommen. Der hat gesagt, wenn ich nur gedacht hätte an das erste Buch Mose und an die Psalmen, dann wäre es mir gleich eingefallen. Dann hätte ich sofort gewusst, dass es so war. Unser Problem ist in unserem allgemeinen Denken, vielleicht nicht bei jedem, ist, dass wir keine Zäsur ziehen zwischen dem Vers 1 und den nachfolgenden Versen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und das war vor Äonen von Zeiten. Kein Problem. Gott war sowieso schon da. Unbestritten. Am Anfang war er schon da. Denn jetzt muss ich noch etwas hinzufügen. Was ist denn die Zeit? Das habe ich vorher ausgelassen. Das passt aber jetzt gut herein. Was ist denn die Zeit im gesamten Universalgefüge? Einstein hat das sehr, für uns fast unfasslich, aber sehr treffend erkannt. Die Zeit ist die vierte Dimension. Die vierte Dimension. Und durch seine ganze Relativitätstheorie und alles, was damit zusammenhängt, hat er die Möglichkeit eröffnet, dass Zeit einen Anfang hat. Vorher, Newton und nachfolgend bis zu Einstein, war man sich im Klaren, Zeit ist etwas ständig Fließendes, hat keinen Anfang und kein Ende. Mit einem Mal hatte die Zeit einen Anfang. Jetzt möchte ich einen Versuch mit euch machen. Ich habe mir heute auf dem Weg hierher, auf einer Baustelle, diesen Ziegel geholt, dieser Abfallziegel, also. Ich erwarte eure Schätzungen. Wie hoch ist der ungefähr? 6 Zentimeter. Glaubt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, das ist deutlich mehr. Das ist deutlich mehr. 6, das sind eher 12 Zentimeter. Oder wer gibt was Besseres? Ach, überhaupt nicht. Das sind ja 23 Zentimeter ist der hoch. Einigen wir uns auf 8, 12 und 23, ja? Alle drei Werte stimmen. Natürlich stimmen sie, wenn es dem Maß entsprechen würden. Aber wir sind es eben gewohnt, subjektiv Höhe, Breite und Höhe, Länge und Breite zu definieren. Jetzt stellen wir uns diesen Ziegel im Weltall vor. Wenn er hier auf dem Tisch liegt, ist klar, wo oben, wie dick und wo die Höhe ist. Sofort klar, weil wir das definieren. Aber wo ist im Weltall links? Wo ist links? Wo ist oben? Wo ist oben im Weltall? Wo ist vorne? Wo ist hinten? Wenn wir es nicht definieren, gibt es keine Definition. Das ist völlig, völlig frei. Und jetzt ist aber das Licht die vierte Dimension und Einstein spricht von der Raumzeit, die ist miteinander verknüpft. Das ist einfach miteinander verknüpft. Und nachdem jetzt die Zeit einen Anfang hat, wenn das nämlich jetzt stimmt, dass Licht die vierte Dimension ist, wenn Zeit einen Anfang hat, dann müssen auch die anderen drei Dimensionen einen Anfang haben. Geht ja nicht anders, oder? Ich kann doch nicht sagen, beim Ziegel gilt nur die Breite, die Höhe, das gibt's nicht, das ist ein eindimensionales Machwerk, das sind drei. Also wenn entweder alle drei sind oder gar nichts. Beim Weltall, beim Universum ist das dasselbe. Also nachdem die Zeit relativ ist und einen Anfang hat, hat auch das Universum einen Anfang. Und hat auch einen Anfang. In der Bibel steht sowieso, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es ist bezeichnend, dass in der Sowjetunion, also vor 1990 sozusagen, also in Hochblüte der Sowjetunion, als diese Theorie auftrat, die dann so als Urknalltheorie populär wurde, dass die in der Sowjetunion verboten war. Ist in keinem Lehrbuch vorgekommen. Warum? Das war ein deklarierter atheistischer Staat und man hatte sofort erkannt, dass das eigentlich ein Zitat aus der Bibel ist. Eigentlich ein Zitat aus der Bibel ist. Und darum hat man es verbannt. Das durfte nicht gelehrt werden, wurde offiziell als falsch und so weiter deklariert. Weil wir gerade bei dieser Fragestellung sind, wenn man einen Stephen Hawking beispielsweise fragt, und was war vorher? Die Frage bleibt ja nach wie vor, ne? Nachdem es jetzt wirklich einen Anfang gibt und nicht das Wunschdenken der Physik nach Zyklen sich erfüllt, nachdem es wirklich einen Anfang gibt, Bibel sagt sowieso schon immer, taucht die Frage auf, was war vorher? Und wenn man einen Stephen Hawking fragt, der ist gefragt worden und ich habe es nachgelesen, dann gibt er zwei Antworten. Die eine Antwort ist, er sagt, man kann es eigentlich nur bezeichnen als Ewigkeit. Vorher war die Ewigkeit. Ist keine physikalische Dimension. Er sagt, aber darüber können wir als Physiker nichts sagen. Denn die Physik oder die Naturwissenschaft befasst sich mit Naturgesetzen. Und die Naturgesetze sind natürlich auch erst im Anfang entstanden. Denn wo es keine Natur gibt, gibt es natürlich auch keine Gesetze. Was soll das? Wenn es keinen Staat gibt, haben die Staatsgesetze keinen Sinn. Was bedeuten uns Ameisengesetze? Wir sind keine Ameisen. Also wo es keine Natur gibt und es gab keinen Raum, es gab keine Zeit, es gab keine Materie, gibt es natürlich auch keine Gesetze darüber. Und er sagt, die Naturwissenschaft beschäftigt sich mit Naturgesetzen und nachdem das alles nicht war, Materie nicht, Raum nicht und so weiter, alles nicht war und auch die Naturgesetze nicht, haben wir dazu nichts zu sagen. Die Naturwissenschaft kommt da relativ schön heraus, gibt aber letztlich zu, dass das, was in der Bibel steht, eigentlich die reine Wahrheit ist. Wenn man jetzt nachliest in Büchern, ich zitiere jetzt wörtlich, Frage an einen Physiker, führt das nicht automatisch zu einem Schöpfergott? Und jetzt ist wirklich eine schöne Antwort. Antwort, Gott sei Dank nicht. Schön, oder? Einfach schön. Solche Antworten liebe ich. Das sind gescheite Antworten. Sind zwar aus der Dummheit entstanden, aber wirklich gescheite Antworten. Oder die Frage ist mehrfach gestellt worden. Ein anderer hat gesagt, also das verhüte Gott. Ja. Ich darf, machen wir es vielleicht so. Wie wird dieser Urknall oder wie es wissenschaftlicher heißt, Big Bang, in der Bibel beschrieben? 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gut, haben wir schon gehabt. Psalm 33, 6 und 9. Der Himmel ist durch das Wort Gottes gemacht und all sein Heer, das sind also die ganzen Gestirne, durch den Hauch seines Mundes, und wenn er spricht, so geschieht's, und wenn er gebietet, so steht's da. Psalm 148, lobt in den Himmel alle Himmel, denn er gebot, da waren sie geschaffen. Er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Andere Übersetzungen sagen, über die kommt man nicht hinweg. Also im Zuge der Schöpfung wurde eine Ordnung geschaffen. Ich habe gesagt Naturgesetze. Es ist genau dasselbe. Jeremia 51, 15. Er hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis durch seine Weisheit bereitet. Johannes 1, Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und besonders schön natürlich Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das ist genau das, was die Physik sagt. Genau das sagt sie. Nicht mehr und nicht weniger. Nachdem die Physiker aber und die Naturwissenschaftler partout das Wort Gott nicht in den Mund nehmen wollen, nicht einmal können, schon gar nicht dürfen, lassen wir ihnen doch die Freude, dass sie heute von einem Urknall sprechen und wir sprechen vom Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das dürfen wir aber nicht verwechseln. Und das ist etwas völlig anderes als die Evolution. Das ist das morgige Thema. Evolution, also die Entstehung, der Anfang des Lebens, ist ein völlig anderes Kapitel, hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Es wird nur auch in unseren Kreisen häufig durcheinander gewürfelt. Und dieser Urknall ist so der Gott sei bei uns für gläubige Menschen. Das ist ja fast der Inbegriff des Teuflischen. Ist es überhaupt nicht. Ist es überhaupt nicht. Es ist nur notwendig, nach dem Vers 1 eine Zäsur zu machen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das Universum, und das steht da am Anfang, und es gibt eben einen Anfang. Wann der war, einem ewigen Gott sind auch 30 Milliarden oder 15 Milliarden Jahre kein Problem, oder? Völlig gleichgültig. Mir auch. Aber das Großartige ist ja, was in diesem ersten Vers steht. Als Gott vor Milliarden Jahren das Universum schuf, wird bereits die Erde mit erwähnt. Das ist gewaltig. Das ist eines allmächtigen Gottes würdig. Ich sage immer, ein Gott, der nicht allwissend, allmächtig ist, allgegenwärtig ist, bei dem zahlt sich's nicht aus, dass ich an den glaube. Das ist ein Götze. Wenn der nicht alles weiß, alles kann, über allem steht, ewig ist, den brauche ich nicht, den möchte ich gar nicht haben. Aber wenn einer wirklich Gott ist, so wie er im Alten Testament beschrieben und im Neuen Testament sich manifestiert, dann ist das ein Gott, an den man glauben kann, fast muss, auf jeden Fall sehr Vernünftiges ist. Und dieser Gott lässt dem Mose bereits schreiben, der hat ja dieses erste Buch Mose natürlich geschrieben, am Anfang, vor Milliarden von Jahren, schuf Gott das Universum und damit die Zeit und den Raum und die Naturgesetze und alles und die Erde. Wohlwissend, dass auf dieser Erde einmal Menschen sein werden, wohlwissend, dass die sündigen werden, wohlwissend, dass er dafür einmal sterben wird und so weiter, das macht ja unser Christentum aus. Ist das nicht ein fantastischer Gedanke? Das ist eines allmächtigen Gottes, eines allwissenden Gottes würdig. Das ist es würdig. An einen solchen Gott kann ich glauben und möchte ich glauben. Aber noch einmal, das hat mit Evolution überhaupt nichts zu tun. Evolution ist Entstehung und Ausformung des Lebens. Und die Entstehung des Lebens und die Ausformung wird in den nachfolgenden Versen beschrieben. Und ist ein völlig anderes Kapitel, auch naturwissenschaftlich. Auch ein völlig anderes Kapitel. Und da werden die Zeiten dann natürlich ganz andere. Denn dann besann sich sozusagen, ich vermenschliche das jetzt. Gott braucht sich nicht besinnen und Gott braucht nicht nachdenken und keine Beschlüsse fassen. Das ist alles vermenschlicht. Es ist allwissend und ewig. Aber ich sage es trotzdem menschlich. Dann besann sich Gott diese Erde nach Äonen. Sie war wüst und leer. Und wir sehen ja, was heute im Weltall passiert. Ich meine, nicht in dem, was wir da anstellen, die paar Eisentrümmer, die wir da herumschicken, das ist bedeutungslos. Aber was da für Kometen auf Sterne hinein abprallen und so weiter, ganze Sonnen explodieren. Ich werde am dritten Vortrag dazu etwas sagen, weil das auch eine gewisse Bedeutung hat für den Schöpfungsbericht. Aber das sehen wir ja. Wir sehen ja, wie der Mond ausschaut. Wir sehen, wie der Mars ausschaut, wie der zerklüftet ist und zerbombt ist und so weiter. Wir sehen, wie der Saturn ausschaut und wir wissen, dass der Saturn Monde hat, die aus Erdöl bestehen und so weiter. Das wissen wir alles. Das ist ja alles klar. Damit klären sich ja so viele Fragen. Aber dann besann sich Gott dieser Erde. Sie war wüst und leer, völlig ohne Licht. Und dann machte er aus dieser Erde das, was wir heute sehen und was wir leider verunstaltet haben. Und dort ist die Entstehung des Lebens natürlich eine ganz zentrale Frage und dieser Frage werden wir uns dann morgen widmen. Das ist aber dann kein physikalisches Thema, das ist dann eher ein chemisches Thema. Also bei dem heutigen habe ich mich selber nicht gut ausgekannt, morgen kenne ich mich dann schon besser aus. Also darum gibt es morgen auch ein paar Folien. Also morgen brauchen wir das, aber eigentlich nur, damit Sie das ein bisschen griffiger haben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben. Doch 1,5 Stunden, ist eh üblich in meine Zeit. Morgen wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, dass Sie die Geduld aufgebracht haben. Und ich würde Sie für morgen und auch für den dritten Vortrag wieder einladen, weil sich dann doch ein gesamtes Bild ergibt. Denn neben der Erschaffung des Lebens, der Anfang des Lebens, gibt es dann auch noch den Anfang des Sinns. Und mit Sinn meine ich etwas ganz Bestimmtes. Nicht nur Sinn des Lebens, sondern etwas ganz anderes eigentlich. Und über diesen Sinn werden wir dann am dritten Tag sprechen. Und das alles hängt zusammen mit unseren biblischen Berichten, die sich auf eine fantastische Weise eigentlich als wahr herausstellen. Und nur wenn sie wahr sind, hat es einen Sinn, daran zu glauben. Dankeschön.